dieses Wort Gott. Ich habe richtig gemerkt, es ist immer noch etwas in mir, das dieses Wort einen Knopf drückt. Das Wort hat für mich sofort ein... Ich zucke kurz zusammen.
Ich war Atheistin und ich begann mit... In einer tiefen psychologischen Ausbildung habe ich das erste Buch kennengelernt. Also war das Enneagramm für mich Verhalten und Psychologie erstmal. Aber ich habe keine Trennwände mehr. Für mich ist das alles irgendwie eins geworden. Und meine Interesse und auch deine, Philipp, ist dieser Forschungsgeist. Was ist evidente Realität? Was erleben wir? Und daraus Informationen, Schlüsse zu ziehen. Wie funktioniert das alles zusammen heute?
Wenn wir uns nicht dann umso mehr darauf besinnen, was Menschlichkeit bedeutet, dann sehe ich auch einfach viele, viele Schwierigkeiten, die KI mitbringt, in die Zukunft bringt. Moin Pam.
Hi Philipp. Good morning. How are you this morning?
Hi, hi. Ja, mir geht's gut. Du hast ein Thema mitgebracht, und ich tatsächlich habe nur ein paar Worte gehört, ein paar Sätze, die ich sehr interessant finde, und ich bleibe mal in meiner neugierigen Haltung und mal gucken, was da für ein Gespräch draus wird. Was ist das Thema, Pam?
Also das Thema ist etwas, das mich schon lange beschäftigt. Was sind die Ursprünge des Enneagramms? Wo begann es, noch lange bevor es Enneagramm hieß, wo begann diese Beobachtung von Mensch und Natur, Mensch, Interesse an universelle Gegebenheiten, Gesetze, Wahrheiten? Wo begann es, diese menschliche Suche, es näher zu verstehen? Durch welchen Phasen ist es gegangen? Und wo sind wir damit heute unterwegs? Weil ich finde schon, wenn ich nur meinen Weg nehme, ich war Atheistin und ich begann mit, in einer tiefen psychologischen Ausbildung habe ich das erste Buch kennengelernt. Also war das Enneagramm für mich Verhalten und Psychologie erstmal. Ich hatte keine Idee von Religion dabei und auch keine Idee von Spiritualität dabei. Durch das Lernen und Umgang mit anderen in Workshops, ich habe sehr schnell bemerkt, hier sind sehr viele Katholiken, sehr viele Pastoren, sehr viele Menschen aus der Kirche. Und Richard Rohr ist natürlich ein Franziskaner, einer von den Hauptautoren im deutschen Raum. Also begriff ich schnell, es scheint ziemlich viel mit Religion zu tun haben. Und ich habe schon erkannt, dass diese Worte für die Leidenschaften gleich sind mit die Worte für diese sogenannte Todsünde. Also diesen Bezug zum Bibel hatte ich schon gemacht. Aber es war seitdem für mich eine Forschungsreise, die immer mehr basierte auf, was meine tiefste Interesse immer war, Biologie. Was meine tiefste Interesse war, wie funktionieren wir Menschen? Warum sind wir so, wie wir sind? Und sicherlich auch diese Richtung menschliche Unterschiedlichkeit, Beziehung, Umgang mit unterschiedlichen Menschen. Aber das Thema Religion kam durch die Hintertür. Und dann bemerkte ich, dass Helen, sowohl Christin als auch Zen-Meditierende, und das schon seit sehr, sehr lange, und hat diese Differenzen, teilweise auch Kritik von beiden Richtungen aushalten müssen, weil sie sich für beides interessierte, Christin zu sein und auch Zen-Meditierende zu sein, in einer Zen-Schule unterwegs, einen ziemlich strengen Zen-Lehrer unterwegs. Dann habe ich Richard kennengelernt, auch andere Freunde, weil ich in die ökonomische Arbeitskreis Enneagramm sehr früh drin war und mit anderen dort mich unterhalten habe. Und dann habe ich meine erste Erfahrung mit, was ich so oft beschrieben habe, diese erste Herzmeditation, wo der Herz sich ausdehnt und wo mein Satz sofort kam, es muss biologisch sein, was wir hier machen, weil sonst könnte man das nicht körperlich so spüren, wie ich das spürte. Also es muss einen biologischen Hintergrund haben. Und ich denke, auf diesen 30, 35 Jahre Weg habe ich für mich relativ gut geschafft, das alles zu integrieren. Ich bin natürlich längst nicht mehr Atheisten, sondern was bin ich heute? Ich habe das alles integriert. Also für mich ist eine evidente Realität beinhaltet, was manche aus der Bibel erlesen würden als Information, was manche aus der Psychologie erlesen würden als Information, was manche durch spirituelles Wachstum erleben als Realität. Aber ich habe keine Trennwände mehr. Für mich ist es alles irgendwie eins geworden. Und meine Interesse und auch deine, Philipp, das leben wir zusammen, ist diese ständige Forschung, dieser Forschungsgeist, die ich vermute, damals vor 2.500, 3.000 Jahren die Menschen schon bewegt hat. Dieser Forschungsgeist, worum geht es hier? Die Natur ablesen. Was ist evidente Realität? Was erleben wir? Und daraus Informationen, Schlüsse zu ziehen. Wie funktioniert das alles zusammen heute? Und mit unserer wissenschaftlichen Herangehensweise wollen wir unser Körper, die drei Intelligenzzentren, den zentralen Nervensystem, unsere Neurophysiologie mitnehmen, nutzbar machen für unsere Entwicklungsarbeit mit dem Enneagramm. Eigentlich, ob es sich um Verhalten geht oder ob es um energetische Transformation, Transformation von Leid, Transformation von die Leidenschaft zur Tugend. Da sind wir heute gelandet. So, und was, ich interessiere mich jetzt für deine Gedanken dazu. Oder auch Fragen, falls du welche hast.
Also tatsächlich, für mich ist das ja in dem Sinne jetzt nicht neu. Also ich teile ja, kann ja alles teilen, was du gesagt hast. Ich habe tatsächlich selber, du hast diese Kategorien genannt. Psychologie, ja. Religion, Spiritualität, Biologie. Und ich habe tatsächlich selbst vor ein paar Monaten diesen Gedankengang gehabt. Es gab früher in der Vergangenheit keine Trennung zwischen diesen Komponenten. Also, wenn man die alten Griechen anschaut, die finde ich immer sehr interessant.
Absolut.
Die haben keinen Unterschied gemacht zwischen Astrologie oder besser gesagt Astronomie, besser gesagt, zwischen Mathematik, zwischen was man spirituelle Philosophie, ne? Philosophie war ja eigentlich auch eine spirituelle Auseinandersetzung mit Themen, in einer gewissen Weise zumindest, eine intellektuelle Art, spirituelle Themen begreifen zu können, Bewusstsein. Auch diese Analogien, die wir ja schon mal von Platon hatten, die Analogie mit der Höhle, das Höhlengleichnis, das ist ja auch in Anlehnung an diese Welt, das, wofür sind wir Menschen eigentlich hier? Und es war Teil der Lehre, die Schüler, die bei Sokrates und Platon und so weiter und all die Aristoteles und so weiter waren, tatsächlich ja auch esoterisch waren. Also es war ja eine Lehre, die nur im engsten Kreis von Intellektuellen auch gelehrt wurde. Aber es gab eben keine Trennung. Auch die Mythologie, also diese ganzen Götter, die die Griechen damals hatten, die, das war ja auch Teil von dieser Lehre. Und irgendwann, und ich kann es überhaupt nicht benennen, da habe ich keine Information zu, aber irgendwann kam eine Trennung. Und die Trennung war sehr, sehr extrem, fand ich. Für mich auch, also für mich persönlich als Mensch auch. Ich wurde davon sehr beeinflusst, von dieser Trennung Wissenschaft und alles andere. Wissenschaft ist wertvoll, alles andere in meinem System früher nicht. Also Religion war für mich nicht wertvoll, Wissenschaft schon. Das war mein Nordstern, North Star, den ich als Nonplusultra anerkannt habe.
Your North Star.
Ja, so.
That's nice.
Und ich glaube, diese Haltung habe ich auch in einer gewissen Weise schon behalten, weil ich schon finde, dass es einen Unterschied gibt zwischen Experimente testen und ausprobieren und tatsächlich auch diese Evidenz dann auch irgendwie zu erleben. Aber es kam tatsächlich irgendwann mal, als es um Ken Wilber ging, den wir beide ja sehr mögen und du viel tiefer noch drin bist als ich, kam irgendwann mal von einem unserer Enneagramm-Kollegen diese Aussage mit den 4 Quadranten. Also ich kenne es natürlich auch von dir. Wenn du willst, können wir da kurz reingehen. Das ist jetzt einfach, ich komme jetzt einfach zur Assoziation zu dem, was du gesagt hast. Und die 4 Quadranten besagen ja eine gewisse Messbarkeit und das Ich und das Wir. Und was interessant ist, gerade dieser Punkt Wissenschaft und Messbarkeit, sie hat einfach auch ihre Grenzen. Wenn ich dich frage, wie geht es dir heute, Pam, dann werde ich niemals in meinem Leben das wissenschaftlich beweisen können, egal was deine Antwort ist. Aber dass es dir vielleicht gut geht oder schlecht geht oder du Schmerzen hast, das ist deine Realität und das ist, könnte ich dir niemals absprechen und das ist wahr. Gleichzeitig.
Du kannst es auch niemals erleben.
Ich werde es niemals erleben können. Und gleichzeitig werde ich es niemals testen können wissenschaftlich. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir, jetzt komme ich sogar wieder auf eine kulturelle, soziale Ebene, dass dieses innere Empfinden eines einzelnen Menschen nicht automatisch schon wieder eine universelle Gültigkeit haben darf für alle. Nur weil ich mich so fühle, heißt das nicht, dass jetzt alle anderen sich auch so fühlen. Und mein Gefühl ist gerade, wir kommen von A nach B und irgendwie sind wir schon bei Z, weil wir irgendwie neue Themen anstreifen. Aber das ist gerade in mir so hochgekommen. Und jetzt darfst du wieder drauf reagieren.
Ja, genau. Ken Wilber war sicherlich mit Teil ein Auslöser. Meine eigene Erfahrung war mit Teil meiner Auslöser, viel neugieriger zu werden. Was steht in der Bibel? Ich lief immer herum, fragte die Leute, was ist Gott für dich? Und war so erstaunt. Ich habe gedacht, ganz viele Leute würden das beantworten können, die zur Kirche regelmäßig gehen und so weiter. Und diese klassische Antwort, er ist nicht ein alten Mann auf den Wolken mit einem Bart. Das war der klassische Antwort. Ich habe gedacht, mehr nicht. Also für mich, dass ich das auch so dachte, okay, aber das andere, die regelmäßig zur Kirche gehen, so sprachen, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Dann habe ich, okay, dann ist diese Frage, was ist Gott für dich, was bedeutet Gott für dich, wie ist deine Gottesbeziehung, ist eine, wie du sagst, eine sehr individuelle Frage, aber viele haben auch keine Antwort darauf, egal wie sehr die in Religion, also organisierte Religion unterwegs sind oder nicht.
Sag mal kurz was zu Ken Wilber. Also, was konkret hat dich da angesprochen?
Ich habe das Buch geholfen zu übersetzen. 9.0, also Gott 9.0. Und das hat mich natürlich die verschiedenen Ebenen, gesellschaftliche Ebenen vom Verständnis von Gott, auch die Lehre von Gott, auch die religiöse Ebenen haben sich immer weiterentwickelt. Ne? Ken Wilbers Theory ist immer diese Spiral.
Du meinst diese Farbenlevels?
Warte, ja, die Farbenlevels. Du vermittelst, du erlebst Religiosität auf verschiedene Levels, Bewusstseinslevels, könnte man sagen, Consciousness, je nachdem, welche Farbe. Das ist Kens Lehre. Aber es geht immer nach vorne. Also es entwickelt sich immer weiter.
Ich glaube, es ist tatsächlich vielleicht hilfreich, dass du alle mitnimmst. Vielleicht kannst du ein paar Sätze sagen, wie sind die Levels, beziehungsweise wie wird da Religion vermittelt, falls du das noch mitteilen kannst.
Also ich will erstmal sagen, dass das Resultat von diesen Levels, Denken in Levels und Erforschen, was die Levels sind und wie die Auswirkungen sind für unsere Gesellschaft, hat mich immer näher gebracht an eine Art innere Würdigung, für was da alles uns mitgegeben würde, auch durch Bibel und Lehre und Werte und Normen und so weiter. Und diese Levels, um Leute mitzunehmen, diese Levels, die beginnen mit einem sogenannten Beige Level, wo wir sehr jungen Babys, die ersten sechs bis 18 Monate, wo wir komplett abhängig sind von anderen. Wir können nicht viel selbst bewerkstelligen. Komplett abhängig. Dann kommt der nächste Level, der Purpur, wo das ein bisschen Clan, wir sind auf die Familie angewiesen, Familie und ist Sicherheit, bringt Sicherheit, wir identifizieren, wir sind loyal, wir nehmen die Glaubenssätze an, ohne viel zu reflektieren, ist es einfach diese Clan-Bewusstsein, was wir ein bisschen, finde ich, schon sehen, teilweise in dieser Spaltung der Gesellschaft oft. Also ich gehöre zu dieser Gruppe, ich bin loyal dazu, ich stelle es nicht in Frage, was die sagen und so weiter und so fort. Später wird das noch viel mehr bei Blau. Dann kommt die rote Level und das ist, wo ich anfange, mich rauszuwagen, so zwischen 3 und 6, vielleicht ist der erste Anfänge von rote Level. Ich fühle mich mehr als Individuum, ich bin nicht mehr nur Teil einer Familie, ein Clan, und ich kann rausgehen und mal experimentieren, mal für mich selber auch was ausprobieren. Und wenn du das, die Erwachsenen in diesen, die gehen, die Eroberer, die können von ihrem Dorf rausgehen oder ihr Land rausgehen und suchen, andere Länder zu erobern. Dann ist der Macht, man fühlt sich übermächtig. Kraft, der Stärkere gewinnt. Wenn ich den Knüppel habe und du nicht, dann hast du mich zu gehorchen. Wenn es umgekehrt ist, dann ist es besser, wenn ich gehorche. Also diese ganze Gesetze, kriegerische Gesetze, die Ego-Gesetze, die spielen da eine große Rolle. Und natürlich können wir
das. Das erleben wir auch, finde ich, gerade sehr stark in der Welt.
Sehr stark. Wir erleben Präsidenten, die sehr viel auf diesem Level unterwegs sind. Ne? Und dann kommt, das wird etwas feiner, kommt es wieder ein Gruppenbewusstsein und das ist dieser blaue Level, Tradition. Und das ist, wo Regeln und Gesetze würden, die würden in unserer Gesellschaft entwickelt. Man sagt so, die alten Griechen, so, die begannen damit, weil die hatten solche riesige Projekte, die erfüllen wollten, Pyramiden und so weiter. Die mussten alle Leute irgendwo zusammenbringen und irgendwie koordinieren mit ein paar Regeln. Und das hat viel Geld gebraucht. Also die mussten mehr eine gesellschaftliche Kraft entwickeln mit Traditionen, Normen, Gesetze und so weiter, um solche riesige Projekte vollenden zu können. Und da war wieder dieses ein bisschen uniform und wir sind die Blauen und wir sind die Roten und wir sind die Grünen. Immer noch Gruppe. Aber jetzt gucken wir gerne raus, wir sind die Guten, wir haben die richtigen Gesetze und Normen und Traditionen und Regeln und immer so ein bisschen, und wenn die andere haben, na gut, dann sind die irgendwie nicht gut, Sünde, nicht die richtige Religion sind Sünde, also das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Und dann geht es weiter, kommt die Modernisierung, rationales Denken, die Orange oder Orange, Moderne. Und dann kommt, wo wir zur Schule gehen und werden gelehrt, rational zu denken. Zumindest ich würde das sehr konkret gelehrt als hohen Wert. Individuation, also es wird der einzelne Person entwickelt sich weiter, entwickelt Ehrgeiz, will selber vorankommen im Leben, einen guten Job machen, die Familie weiterbringen. Und Modernisierung hat auch groß, also ein bisschen eigentlich großen Wahnsinnig, muss man sagen. Dann gab es nicht eine Kirche im Dorf und Stadt, sondern es gab diese riesige Kirchen, zum Beispiel in Amerika. Da fängt Kirche ein riesiges Thema zu werden, weltweit, international. Und riesige Armeen und alles größer, mehr Waffen. Also alles würde auf diese Moderne auch schon das Prinzip weiterentwickeln. Das ist ja das, unser Kapitalismus ist natürlich in dieser Phase enorm weiterentwickelt worden mit diesen Grundregeln von der Markt regelt alles. Kapitalismus ist die Lösung für die Menschen und die Welt. Dann werden wir alle zu essen haben und es wird die besser gehen. Alle diese Grundregeln von Kapitalismus sind natürlich in dieser Moderne entwickelt worden und eigentlich bis heute relativ religiös gefolgt. Und da muss ich mit meinem Satz reinkommen. Es ist reformiert. Wir müssen es mal reformieren, weil diese Gesetzmäßigkeiten sind schon über 100 Jahre alt. Sorry, Philipp, was hast du gesagt?
Ja, ich wollte nur sagen, Konkurrenz ist ja auch so ein Thema im orangenen Level.
Absolut, ne? Absolut. Und weil es diese große Kriege und diese großen Wahnsinnig und materialistisch natürlich mehr und Ehrgeiz. Und es klingt so ein bisschen immer, es geht alles um Geld und ich bin der Beste, ich bin der Gewinner, bloß nicht der Verlierer. Dann kam natürlich diese weichere, grüne Level, grüne Parteien, grüne Gedanken für die Natur, für unsere Welt, für unser Ozean. Alle Menschen sind gleich. Wir differenzieren nicht mehr in die Guten und die Bösen, die Sünder. Wir differenzieren nicht mehr in die Gewinner und die Verlierer. Wir sorgen uns um die Verlierer. Wir wollen gerne, dass alle Menschen gut geht, alle Menschen etwas zu essen haben, Fairness. Auch so ein bisschen diese Flower Power, diese 70er Jahre, wo die Beatles und die Rolling Stones nach Indien gegangen sind und Flower Power, blumige Hemden und Meditation zurück nach Amerika gebracht haben. Ein bisschen England auch, aber hauptsächlich erstmal Kalifornien. Und dann gab es diese freie Zeit, Free Love, viel Freiheit, aber irgendwo, es war das Ausbrechen aus diese Gesetzmäßigkeiten von dieser Orangene-Phase, wo alle super erfolgreich sein mussten und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit sind sehr viel Gutes getan für die Idee von Fairness und alle sind gleich und alle müssen gleich behandelt werden. Aber das Interessante an dieser Levels ist, dass jeder Level, wenn es ein bisschen übertrieben wird, bringt ein Problembereich mit sich. Und wir sehen das. Man kann
sagen, wie bei unserem Enneagramm-Stil, ne? Wir haben unsere genau Kompetenzen. Wie im
Enneagramm-Stil. Diese Art zu denken habe ich bestimmt von Ken Wilber sehr, sehr intrinsisch in mein System. Mhm. Es ist einfach überall so, dass es ist universelle Gesetzmäßigkeiten. Positives Yin und Yang. Positives produzieren, auch wenn es übertrieben wird, auch irgendwann ein Negatives. Und man kann sagen, diese Wokeness in der Gesellschaft ist ein Resultat von Grün. Und ein Teil davon ist gut. Und wir wollen es behalten, integrieren. Aber wir müssen bewusst sein, dass wenn es übertrieben wird und für anderen zu viel, einfach eine zu hohe Erwartungshaltung ist, dann wird es wiederum zu einem Problem. Also jeder Level bringt Entwicklung mit sich.
Wir erleben ja jetzt die Gegenbewegung.
Ja. Aber diese Gegenbewegung können wir ganz deutlich identifizieren, ist wieder zurück, auf jeden Fall auf Blau, also unsere Gruppe, wir sind die Guten, Magga, und die anderen, und was mich erschreckt ist,
und Rot auch, ja.
Ja, also das ist die Blaue, die Zusammengehörigkeit, die Gruppen, wir haben die guten Werte und ihr seid die Bösen, aber dann das Rot kommt voll durch mit Gewaltbereitschaft und so weiter. Und durch diese Level-Denken, und wie gesagt, ich habe ja übersetzt, also ich habe mich mit jeder Level in die Religion sehr auseinandergesetzt. Und da habe ich einfach begriffen, na gut, ich war ein nicht reflektierter, sehr uninformierter Atheisten damals, da hatte ich keine große Basis. Das Wort Gott würde für mich immer mehr zu dieser inneren Erfahrung von Liebe und die innere Erfahrung von diese Verbundenheit, diese Durchlässigkeit, also das, was ich eigentlich durch meinen Umgang mit Menschen und Meditation und körperliche Übung, Erfahrung immer mehr erlebte, dass wir als Menschen können etwas tun mit sich gut erden, Körperpraxis, Zentren öffnen, mehr atmen, Akzeptanz und Wohlwollen, dass wir etwas tun können, um diese innere Erfahrung zu erleben. Die manche würden es eine Gotteserfahrung nennen. Ich nenne es universelle Intelligenz und Liebe. Wie wir über Schmerz eben sprachen, ich kann nicht sagen, wie erlebt jemand anders ihre Gotteserfahrung. Aber ich habe eine enorme Würdigung und Raum und Respekt dafür. Also für mich fühlt sich das gut an, wenn jemand darüber spricht. Und ich freue mich darüber. Und so haben wir vielleicht alle unsere Worte gefunden, vielleicht für ganz ähnliche innere Erfahrungen. Aber so ist diesen Werdegang so von dieser Religion, Psychologie, Wissenschaft und das Wort auch Spiritualität, weil Spiritualität, es bezieht sich auf Energie und energetische Erfahrung im Körper. Und die Wissenschaft, Biologie speziell, immer ein Lieblingsthema für mich, erklärt, warum es so ist, warum unser zentrales Nervensystem das genau so braucht, dass wir so funktionieren, mit Bauchzentrum, Herzzentrum, Kopfzentrum. Es macht uns zu gut funktionierenden Wesen. Unser zentrales Nervensystem entwickelt sich schon sehr lange, aber auf jeden Fall Max-Planck-Institut ist sicher. Intelligenz und Gehirn sind die Vehikel, sind der Modus, wie wir uns weiterentwickeln werden als Menschen. Und das entwickelt sich ständig weiter. Seit 300.000 Jahren entwickelt sich dieses, also speziell als Homo sapiens, noch viel älter sind die ersten Anfänge von einem zentralen Nervensystem. Aber für uns Homo sapiens seit ungefähr 300.000 Jahren entwickelt sich weiter. Und ich finde es einfach nur wunderbar. Ich finde, ja, genau. Es ist toll. Und wenn die Natur, wenn Evolution einen 10. Enneagrammstil braucht, dann wird es auch geben. Also, oder ein 4. Intelligenzzentrum, dann wird es auch geben. Und gibt es relativ sicher, denke ich schon, weil, ja, doch, also, jetzt gehen wir die Levels weiter mit Ken Wilber, die sprechen schon über Gelb und wo das alles wieder Transcend Include, wo alle anderen Levels davor Transcend Include in diesem Level Gelb, wieder Individuation und dann kommt Türkis und da sind wir sicherlich, da sind noch mehr Intelligenzen am Werk sozusagen, stehen uns zur Verfügung. Ich glaube, das ist eine gute Art, das zu beschreiben. Noch mehr Intelligenzen stehen uns zur Verfügung. Auf jeden Fall sagen die Neurowissenschaftler jetzt schon, es gibt mehr Ebenen im Gehirn, die wir noch nicht entwickelt haben. Die mussten auch für irgendwas gut sein. Die stehen uns zur Verfügung, aber die haben wir noch nicht weiterentwickelt als Menschen. Kommt noch, kommt noch. Sicherlich teilweise als Antwort auf AI, denke ich. Es ist einfach dringend notwendig, dass wir uns weiterentwickeln, unsere Intelligenz im Gehirn.
Zu KI können wir auch noch gleich nochmal, also ich will aber vorher was anderes sagen. Also erstmal, ich fand das schönen Reminder nochmal durch diese Levels zu gehen, weil ich finde, sie sind überall eigentlich auch irgendwie sichtbar.
Absolut.
Und ich musste auch jetzt wieder an Almas denken. Also dieses Wort Gott. Ich habe richtig gemerkt, es ist immer noch etwas in mir, das dieses Wort einen Knopf drückt. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es was Altes. Vielleicht ist es Image. Vielleicht ist es, also das Wort Gott hat für mich sofort ein, ich zucke kurz zusammen. Da passiert was, weil ich immer, und ich glaube, das ist, weil es so hoch interpretiert ist, so hoch, individuelles wiederum und ich einfach da Schwierigkeiten mit habe. Und mir hat Almas da sehr geholfen mit seinem Buch Facetten der Einheit, was ein super komplexes Buch ist und ich jetzt nicht jedem sofort als Einstiegsliteratur empfehlen würde. Aber dieses Wort, was ich besser annehmen kann, ist Urvertrauen. Das ist sein Wort dafür. Und Urvertrauen bedeutet diese Trennung, was wir jetzt gerade so mit diesem Psychologie, Religion, Wissenschaft, Biologie, Spiritualität, dass diese Trennung nicht existiert, sowohl auf der Ebene als auch die Trennung zwischen Individuen. Also wenn man wirklich diese universelle Welt, diese universelle Intelligenz, so wie das Universum gemeint ist, wenn man das ernst nimmt auf einer spirituellen Ebene, dann ist die Aussage, dass es keine Trennung gibt. Wir sind quasi unterschiedliche Facetten eines kreativen Ausdrucks der gleichen Quelle. Und wenn man das, wenn man dem vertraut, dass es stimmt, dann ist es dieses Urvertrauen. Ich kann vertrauen, dass die Entwicklung der Welt, die Entwicklung des Universums, egal auf welcher Skala, von Mikrokosmos bis Makrokosmos, sich zum Guten entwickelt. Das gehört auch zu diesem Urvertrauen dazu. Weil ich als Individuum gar nicht die Macht habe, wirklich etwas auf der Ebene zu verändern, dass Planeten, Sonnensysteme, irgendwie beeinflusst werden, geschweige denn teilweise meiner eigenen engen Beziehungen. Und diese Überhöhung eines einzelnen Menschen letztendlich, wenn wir zurückkommen zu diesem Urvertrauen, zu diesem Einssein, zu dieser gemeinschaftlichen Haltung, zeigt, wie stark diese Trennung, diese Trennung eines Individuums zu anderen, wie stark die auch anerzogen wird, wie stark sie sozial auch sinnvoll ist, wie stark sie uns auch ein Gefühl von Stärke und Selbstbewusstsein gibt. Und ich finde, das ist auch notwendig. Also in jedem menschlichen Leben wird es nicht anders gehen können, dass wir uns erstmal von dem Universum trennen, weil wir gar nicht lebensfähig wären, wenn wir dieses Urvertrauen 100% unseres Lebens immer hätten von Säugling an. Dazu passieren einfach auch zu viele Dinge in der Welt und in einem eigenen Leben, die uns trennen lassen. Und jetzt komme ich wieder auf Gott zurück. Selbst, und das hat mir auch so, das hat mich auch so angesprochen, ein Gottesbild zu haben, ist immer noch, so wie ich es verstehe, etwas, eine Ebene unter dem Urvertrauen. Mhm. Weil ein Gottesbild setzt voraus, dass ich eine kulturelle, soziale Idee habe von dem, was gut sein müsste. Im Urvertrauen gibt es diese Trennung nicht. Im genau. Urvertrauen gibt es nur dieses, wir sind alles Lebewesen, wir haben alles, alle unsere Themen. Es gibt keinen, die sind so, ich bin so, mein Gott ist irgendwie mehr wert oder irgendwie wie auch immer. Oder irgendwelche Bewertungen, Urteile. Und da, das hat mit mir total resoniert und es hat mit mir auch einen gewissen Frieden gemacht, so wenn jemand über Gott spricht, dass ich dann das in mir in andere Worte übersetzen kann. So. In andere Worte, die mir persönlich dann wahrscheinlich eine ähnliche Dimension aufmachen, wie diesem Mensch das Wort Gott als Dimension aufmacht. Und der letzte Satz, den ich dazu sagen will, ist, das Maß an Trennung vom Universum ist eben darauf geprägt, wie stark wir vom Urvertrauen getrennt sind. Also wenn wir das Gefühl haben, wenn ich das Gefühl hätte, ich muss es alles alleine tun, keiner ist für mich da, keiner wird jemals sich um mich kümmern, keiner wird Interesse an dem haben, was ich will. Das ist, was mein Ego mir suggeriert. Also jeder Enneagrammstil, jeder Mensch baut quasi so sein eigenes Paralleluniversum zum Allgemeinen, zum Insgesamtuniversum auf. In unserem eigenen Universum sind wir quasi kleine Götter, die richten und urteilen und gut tun und das Richtige tun und wissen und alles wissen. Und je stärker wir getrennt sind von diesem Urvertrauen, dass wir uns hingeben können, dass wir uns auch auf eine gewisse Art und Weise vertrauen können auf die anderen, auf andere Menschen, selbst wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wie stark die Trennung ist, wie stark die Trennung von diesem Urvertrauen ist.
Ja. Und mir ist einfach aufgefallen, immer wieder, als du gesprochen hast, wenn man das Wort Gott im Mund nimmt, versucht man auf eine bestimmte Art etwas material zu machen irgendwie. Also das Ego will etwas haben, etwas zwischen die Zähne haben, was es Bedeutung geben kann, wo der Kopf Bedeutung geben kann, verstehen kann. Das ist aber nicht das, was unsere drei Zentren, wenn die offen integriert sind, gut geerdet, im Urvertrauen sind, brauchen die kein Wort. Es ist eine energetische Zustand und Erfahrung. Wir brauchen keinen Gott. Und da habe ich mich so nett mit Richard Rohr unterhalten. Er hat das Wort Yahweh ist ein Wort für Gott. Es gibt ja viele Worte für Gott. Und er sagt, das ist ein Wort ohne Konsonant. Also Yahweh. Yahweh. Es hat keine Konsonanten. Es ist nicht materiell. es ist schon ein Atemzug, etwas Energetisches, was wir in uns erleben können. Und es heißt, sich einlassen in diese Urvertrauen. Und dieses Einlassen in diese Urvertrauen, jetzt springe ich wieder zur Wissenschaft, ist mit Sicherheit messbar. Im Sinne von, die Encephalograph, also diese Gehirnmessung, die der Dalai Lama gemacht hat, mit viele langjährige Meditator, was sagt man auf Deutsch? Meditators.
Ja, Menschen, die meditieren.
Menschen, die lange meditieren. Und die Messung haben einfach diese Beruhigung des zentralen Nervensystems gezeigt. Und da kommen wir in diesen Bereich, Urvertrauen ist auch ein Zustand der Liebe.
Mhm.
Weil Urvertrauen gibt es nur mit einem wirklich offenen Bauch, offenen Herz. Und der Kopfzentrum will es nicht wissen. Es ist offen für was durchkommt. Es ist offen für empfängliches Bewusstsein. Und das finde ich so wunderbar, dass wir alle diesen inneren physischen Erfahrungswelt, energetischen Weltzustand erleben können. Evidente Realität. Wenn wir so unterwegs sind, dann
geht es nicht
um Glauben, sondern um dieses Einlassen in diese Urvertrauen, was du eben beschrieben hast.
Und da ist einer für mich der wichtigsten Sätze aus diesem Buch. Allein deswegen hat sich schon für mich gelohnt. Und das erwähne ich, weiß nicht, ob ich es schon im Podcast erwähnt habe, aber auf jeden Fall in unserem Wachstumsseminar. Und ich werde auch nicht müde, es zu sagen. Das ist tatsächlich jetzt das Zitat. Es ist wichtiger, Urvertrauen zu verkörpern, als die heiligen Ideen zu verstehen, man könnte auch sagen, als Gott zu verstehen, weil das Urvertrauen deine Wahrnehmung von dem, was die Realität ist und was sie nicht ist, bei weitem übersteigt. Und das ist für mich so, also im Zweifel,
sag
was ich
da
rausnehme.
Sag das nochmal, bitte, sag das nochmal.
Es ist wichtiger, Urvertrauen zu verkörpern, als Gott oder die heiligen Ideen zu verstehen.
Weil das
Urvertrauen deine Wahrnehmung von dem, was die Realität ist und was sie nicht ist, bei weitem übersteigt.
Ja.
Und was ich da rausnehme, ist für mich, so stark ich struggle manchmal Dinge nicht, ne, unbedingt, oh, ich will es jetzt unbedingt verstehen und mir fehlt Information und die geben mir die nicht richtig und so weiter. Also alles das, was mein Ego vermeintlich braucht, diesen Schritt zurückzugehen, diesen Atemzug zu machen und dieses, lass dich einfach drauf ein. Lass dich einfach drauf ein, dieses Urvertrauen. Es wird schon die Informationen kommen, die du brauchst, auch wenn du sie jetzt in dieser Sekunde nicht hast. Und das ist auf jeden Fall viel Teil meiner Praxis. Also genau an dieser Stelle eben wichtiger ist zu verkörpern, als wirklich die ganze Zeit es verstehen zu wollen, es lernen zu wollen. Und ich komme tatsächlich zurück auf dieses, wir haben über das Thema mit dem Sinn des Lebens gesprochen. Was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe wirklich gemerkt, für mich, als ich das nochmal nachträglich reflektiert habe, für mich ist der Sinn des Lebens mit, also früher dachte ich immer, es ist eine Antwort im Sinne so Beruf. Was ist meine Berufung? Was sollte ich jobmäßig tun? Was macht mir Spaß? Was ist meine Leidenschaft? Was ist meine Passion? Das war früher so, habe ich den Sinn des Lebens gefunden. Und in dem Sinne dieses Urvertrauen, dieses so Zurücktreten, diese Liebe, die du auch genannt hast, die dann durch aufsteigen kann, durchfließen kann, das ist für mich viel lebendiger und wahrhaftiger und auch auf einer Ebene, würde ich sagen, wo Beruf, ob ich jetzt in Anführungsstrichen Hausmeister bin oder diese Arbeit mache, klar, es ist ein Unterschied, aber auf der Ebene des Urvertrauens nicht. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ich möchte ein kleines Beispiel da sagen, weil ich war gestern Abend im Konzert. Und das war eine ganz spontane Aktion, einer von unseren Teilnehmern. Ich muss einfach Christian jetzt erwähnen, falls er unseren Podcast hört. Ich bin ihm so dankbar. Gestern Morgen hat er einfach gesagt, ich hätte 2 Tickets für heute Abend ein Konzert. Ich hätte
ein Bratschist.
Ja, an Batist, ja. Und ich hatte natürlich, ich war online gestern Abend mit dir und habe sofort gedacht, das tut mir leid, geht nicht. Aber in mir war etwas, hatte, oh, aber ich möchte es doch, weil ich hörte afrikanische Musik mit Cello und Geige und so weiter. Ich war sofort begeistert. Und dann habe ich dich gefragt, was ich sonst nicht gemacht hätte. Also ich habe etwas überwunden in mir, nicht so zuverlässig zu sein mit was wir geplant haben. Hab dich gefragt, du hast gesagt, ja, ist gut. Und dann schnell gesagt, okay. Und dann habe ich noch eine Freundin gefragt und wir sind da zusammen hingegangen und es war so fantastisch. Musik geht durch jede Zelle, also erreicht genau das, wovon wir sprechen. Man lässt sich ein, es macht was mit einem. Diese afrikanische mit diesen klassischen gemischt und dann mit den Rhythmen, also es war Bauch, Herz, Kopf, abwechselnd alles zusammen in Chaos und wieder strukturiert. Also er hat wirklich damit gespielt. Es war fantastisch. Und meine energetische Zellebene-Erfahrung war volle Liebe, Begeisterung, Lebenslust. Ich fand das so fantastisch. Also wenn ich bersten würde. Und ich habe gedacht, mein Gott, einfach weil ich diesen Moment überwunden habe morgens, anstatt dieses, nein, kann ich nicht, ich habe ein Online-Event, will ich dich zu fragen, von der 2, merke hier, Entwicklung, ne, ich habe um Hilfe gebeten oder um Unterstützung gebeten. Und einfach das, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich das alles verpasst. Es ist eine Erfahrung, die für mich gestern Abend war, diese Erfahrung von, ja, so voll ist das Leben, wenn du wirklich auf deinen Körper hörst und deinen Weg folgst. Also mitgehen mit diesen Impulse, ne? Auch mal Nein zu sagen oder mal doch was zu machen, was du dir sonst nicht gönnen würdest und. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, die ich finde, ich mache das oft. Und dennoch, ich mache die andere Erfahrung, wenn heute Morgen dein Computer nicht hochgeht, wenn bestimmte Dinge nicht da, ich mache eine Datei auf, die, also ich mache auch diese andere Erfahrung, die immer noch in mir Panik auslösen, mir, ich weiß nicht, 3 Jahre alt, aber 6 Jahre alt mich fühlen lassen. Also ich bin halt ein ganzer normaler Mensch, wie alle. Und es sind halt diese mehr Möglichkeiten, wenn man muss das Wissen haben vom Kopfzentrum. Man muss ein bisschen das Glück haben, finde ich, die Information begegnet zu sein, gute Lehre begegnet zu sein. Ich finde gute Umgebung, also ne, ich bin sehr, sehr dankbar für deine jugendliche Interesse und trotzdem kritischen Geist, die du immer angewandt hast. Also du hast dich immer sehr freundlich, aber nie devot verhalten. Also du hast schon immer deine Meinung gehabt und da reingegrätscht, wenn es für dich wichtig war. Und ja, also ich hoffe, dass wir die Leute ein bisschen motivieren hier. Es gibt so einen wunderschönen Weg, aber nicht ohne diese echten menschlichen Erfahrungen, die wir alle haben, nicht ohne Knopfdruck, nicht ohne Herausforderung, nicht ohne Tunnel, die wir echt mal durchgehen müssen. Das kriegen wir alles serviert, oder? Offensichtlich, damit wir uns gut weiterentwickeln können, irgendwie.
Ja, also tatsächlich,
und das,
ja, ich kann, ja.
Das war dieser Weg von Sacred Geometry, sagen wir mal, ich beginne damit. Natürlich ging alles noch viel früher, aber Sacred Geometry, die Altgriechen, über die Altgriechen, die zusammenkommen in der Welt dann, die Römer, christliche Religionen, die Islam, die Hindus, die Sufis, diese verschiedenste Schulen von Religion, die sich entwickelt haben. Dann kam die Psychologie, furchtbar gerne die Religion rauswerfen und nur Psychologie und dann Richtung Wissenschaft hat eine, also die Aufklärung hat dann eine Wahrheit für uns. Aber jetzt weitergehen, Wissenschaft wirklich ernst nehmen, Biologie ernst nehmen, wirklich beobachten, wie es in uns funktioniert mit dem Enneagramm und Tritelligence, machen wir das jeden Tag und dann zu begreifen, das waren die Anfänge Sacred Geometry, Altgriechen. Die haben schon vieles bewusst, aber auf einer anderen Bewusstseinsebene. Und wir haben diese, ich finde, unglaubliches Privileg, all dieses Wissen aus der Vergangenheit irgendwo die Entwicklung davon zur Verfügung zu haben. Und dann diese wunderbaren Menschen wie Ken Wilber, für mich Helen Palmer, Dr. David Daniels, also Leute, die in meinem Leben große Wirkung hatten. Und dass wir diesen Privileg haben, mit unserer Arbeit das in Verbindung zu bringen mit hier und jetzt Biologie, körperliche Erfahrung. Transcend and include. Nichts davon ist komplett falsch. Nichts davon ist die hundertprozentige Wahrheit. Wir sind immer am Integrieren und Entwickeln. Integrieren und Entwickeln. Als es dann für mich wird, es so zu einem Entwicklungsweg.
Ich weiß nicht, sollen wir uns nochmal KI angucken? Ich bin ja sehr, sehr tief in dem Feld drin, aber.
Also wie siehst du das? Für mich ist das Thema, dass diese drei Intelligenzen, die wir zur Verfügung haben, sehr bewusst zur Verfügung haben, wenn wir uns mit die drei Zentren auseinandersetzen, ist ganz wichtig, die Integration davon als Gegenpart zu KI. Und wir werden als Menschen noch mehr Intelligenz entwickeln müssen, um gut steuern zu können. Wie ist deine Haltung dazu?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir haben ja tatsächlich, ich habe gerade geguckt, wir haben ja in Folge 146, genau heute, der Tag der Aufnahme, vor zwei Jahren haben wir eine Folge veröffentlicht, wo wir über AI gesprochen haben.
Ja.
Und tatsächlich, glaube ich, die Thesen, die ich damals gestellt habe, haben sich bewahrheitet, beziehungsweise sind noch nicht, es sind noch mehr Thesen dazugekommen.
Ja.
Aber ich glaube auch, also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass wir merken, also wo ja, ist schwierig, jetzt das in Worte zu fassen, weil ich es bisher nur innerlich als Gedanken hatte. Ich habe so das Gefühl, dass, also KI kann ja mittlerweile in bestimmten Fachgebieten bessere Aufgaben lösen als jeder Mensch. Also, oder sagen wir mal als 99,999% aller Menschen. Von Mathematik über Code über auch sogar emotionale, es gibt einen emotionalen Test, ein sowas wie ein IQ, also Intelligenztest, gibt es auch einen emotionalen Test. Und da hat KI besser abgeschnitten als Menschen. Also 50%.
Das ist besorgniserregend für mich.
50% ungefähr haben als Menschen abgeschnitten. Und das war sogar noch ein früheres Modell von ChatGPT. Und andere haben 80% diese Tests quasi abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob man da einen richtig, und ich weiß nicht genau, wie die aufgebaut werden. Ich habe nur die Studie gehört, diese Ergebnis 80% im Vergleich zu 50. Und mein Gefühl ist, wir werden durch KI als Menschen konfrontiert mit unserer eigenen Unzulänglichkeit, mit unserer, ich sag mal, Unfähigkeit, tatsächlich komplett allumfassend wissend und kompetent zu sein. Das maßen wir uns natürlich an, dass wir breit gefächert als Menschen alles können und auch besser können als jedes andere Lebewesen auf dieser Welt. Und jetzt kommt ein System, das wir selber entwickelt haben, das uns sehr schnell zeigt, oh, die Grenzen sind wahrscheinlich schneller und größer, als ihr denkt. Und ich glaube, dass, also es wird auf jeden Fall ein riesen Kontra geben gegen KI. Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch kommen. Also spätestens, wenn die Jobs weg sind oder die meisten Jobs weg werden, dass es ein großes Thema wird. Aber die Katze ist aus dem Sack. Also das wird nicht mehr rückgängig gemacht. Und gleichzeitig, jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast, glaube ich, dass wenn wir uns nicht dann umso mehr darauf besinnen, was Menschlichkeit bedeutet, was Intelligenz, was Empathie, was alle diese Sachen bedeuten, Mitgefühl, Fürsorglichkeit, Umgang miteinander, soziale Gefüge, die wir erstellt haben, von denen wir uns durch Großstädte und alles sogar wieder anonymisiert haben, wenn wir uns da nicht wieder besinnen, dann sehe ich auch einfach viele, viele Schwierigkeiten, die KI mit uns bringt. Also mitbringt, in die Zukunft bringt. So, das ist mein
und
Thema.
Ich will Urvertrauen haben.
Ja.
Ich lasse mich in den Urvertrauen hinein. Hm. Natürlich wird es diese Widerstände geben, aber das ist für mich Widerstand gegen Entwicklungen. Es braucht nicht so sehr Widerstand als eine Steuerung, managen. Selbstmanagement, die Einzelne, in der Familie, in der Gemeinschaft, aber natürlich auf Regierungsebene. Und das ist, wo wieder diese Relevanz von diesen Bewusstseinsebenen, was Ken Wilber so schön für uns beschreibt, dieses Bewusstsein ist sehr wichtig für unsere Art, das zu managen, unsere Art, damit umzugehen. Und es wäre super wichtig, wenn unsere Regierung sich mit Enneagramm, 3 Intelligenzzentren wäre schon mal ganz gut, und dann eben diese Ebenen von Ken Wilber. Es wäre super, wenn unsere Regierung sich damit ein bisschen auseinandersetzen würden.
Ja, und wir pochen so sehr darauf, das kommt noch so als Ergänzung, wir pochen so sehr auf unseren Intellekt als Menschen. Und ja, finde ich auch unglaublich relevant, weil ja, es ist einfach kein Lebewesen, das so eine Sprache hat und sich ausdrücken kann und philosophische Texte und Poesie hat. Das gibt's einfach nicht. Und gleichzeitig dadurch, dass es jetzt ein System gibt, KI, das es teilweise besser kann als jeder Mensch, finde ich, ist es vielleicht eine Art Aufwachen oder wie soll man es benennen? Eine Art Rückbesinnung, Wake-up-Call, Rückbesinnung, dass wir eben mehr sind als unser Intellekt. Also, dass die Menschen mehr sind als Intellekt oder auch Lebewesen an sich mehr sind als Nutztiere.
Na, wir sind ein Teil des Ganzen,
Wir sind,
ne?
Wir sind mehr als nur Nutztiere, ja. So auch als Menschen. Also wir ja. haben eine Funktion und die ja. sollen wir bitte erfüllen. Und ich finde dadurch, dass es sich auch da vielleicht sogar ein bisschen entspannt, weil ich meine Antwort bekomme, weil ich irgendwie die Möglichkeit habe, nicht die ganze Zeit meinen Kopf so anstrengen ja. zu müssen, kann ich vielleicht auch wieder ja. es resonieren lassen, im Körper mit reinnehmen.
Ja.
Ja. ja, so, nur ein kurzer Auszug zu dem Thema.
Ja, ja. Es ist wichtig, darüber zu reden, differenziert, wie wir das jetzt machen, und nicht nur in diese Terminologie, oh, es ist gefährlich, ne? Was könnte uns alles antun, wenn es übernimmt? Also nicht nur die ängstliche Seite, auch nicht nur die enthusiastische Seite, oh, alles super, alles toll, was es für uns alles bringen kann, sondern schon diese kritische Differenzierung, dass wir einfach darüber reden, verschiedene Perspektiven drauf hören und ein bisschen immer wieder integrieren, transcend and include. Ne?
Und wie, was das? Also es ist tatsächlich... an der Stelle ist leider, dass ich das erstmal, glaube ich, die Polarität nur noch größer wird. Also wir sind mit KI jetzt in einer Welt, in der wir die größten Innovationen in der Geschichte der Menschheit stehen uns bevor, und zwar in kurzer Zeit. Also es gibt jetzt schon Innovationen, die hätte man vielleicht erst in 30 Jahren ohne KI hingekriegt, sowas wie Entschlüsselung von Genetik und so, das gibt jetzt schon Durchbrüche, auch im Krebsforschung, also da gibt's Sachen, die könnte man sich nicht erträumen lassen dürfen, schon noch vor 2 Jahren. Und gleichzeitig müssen wir uns die Frage stellen, ob wir überhaupt irgendeinem Video, das irgendein Politiker sagt oder irgendjemand, der irgendwas geredet hat, ob wir dem überhaupt noch irgendwie vertrauen können. Ne? Also es ist schon eine extreme Diskrepanz zwischen dem einen Feld der absoluten Innovation und Weiterbringen der Gesundheit oder auch anderen Themen und eben dann diese Möglichkeit, auch komplett Misstrauen zu schüren.
Absolut. Gestern kam durch meinen Computer, ich war in YouTube, ein Bild, King Charles ist gestorben. Also Prinz Philipp, nicht Prinz Philipp, wie heißt er? wie heißt sein Sohn?
Kate. Oh, Royal Family, Pam.
Kate. William. Prinz William gab bekannt, sein Vater ist friedlich eingeschlafen. Und natürlich erstmal als Brite, man guckt immer, aber dann guckt man drumherum und findet sonst absolut nichts darüber. Dann weiß ich, okay, Fake News. Ehrlich gesagt, ich finde schon, dass man oft Fake News immer schneller erkennen kann, ohne es zu überprüfen, finde ich oft.
Oh, warte mal noch ein Jahr ab.
Ja, ich weiß. Aber im Moment ist es oft relativ leicht erkennbar. Ja, also Achtsamkeit ist geboten. Ein bisschen wie mit nicht über die Straße gehen, ohne zu gucken.
Ja, ich würde sagen ja, aber du gehst ja nicht so oft über die Straße am Tag, aber wenn du ein Instagram-Feed durchscrollst oder YouTube-Videos siehst, dann das ist wie einmal pro Sekunde über die Straße gehen.
Ja.
Okay, Pam. Also tatsächlich, ich fand das ein sehr schönes Austausch mit dir. Ich habe tatsächlich, auch wenn ich jetzt immer noch nicht benennen kann, was ist das, wie benennen wir jetzt diese Podcast-Episode, wenn wir sie hochladen, dann muss ich mal noch gucken. Aber ich fand es einen sehr schönen Austausch mit dir. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, ich fand es auch sehr schön. Und weißt du, ich finde es schön, Philipp, wenn so, es war ja heute Morgen wirklich meine Vorbereitung für etwas, kam es so durch, wie schön ich es finde. Ich glaube schon, ausgelöst durch die Musik gestern Abend. Aber das hat mir auch diese Bewusstsein für diese volle, energetische, in jeder Zelle Erfahrung, die man machen kann und man bewusst machen kann, wenn man dafür offen ist. Also es hat ganz viel mit Entwicklung und Offenheit zu tun. Ne?
Mm-hmm.
Ja, und ich habe oft an dich gedacht und gewünscht, dass du dabei wärst.
Ja.
Aber oh, Philipp würde das, glaube ich, lieben.
Ja.
Klingt ja.
Gut.
Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne? Ciao.
Ich dir auch. Spaß, ciao, Pam.
Ciao.